Lead Long and Prosper, euer Spellcast für Freude an Führung. Erfahrungen, Tipps und wertvolle Hacks für alle, die mit viel Freude führen wollen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Spellcast Lead Long and Prosper, Freude an Führung. Mein Name ist Hans-Jerm Spreng, heute ein bisschen nasal, aber hoffentlich verständlich und vorantreibend. Wir haben heute einen wunderbaren Gast aus meiner Sicht eingeladen, der aus der Tiefe der Mathematik und Physik kommt und sich dem Licht zugewandt hat. Ich stelle unseren Gast gleich vor, aber erstmal von unserer Seite Achim Plückebaum, der mit mir das Gespräch führen wird, Fragen stellen wird. Hallo, willkommen Achim.
Hallo an das Licht.
Und Sabine Schmidroth, die heute Spellcasterin ist und im Hintergrund mithören und zum Ende ihre und eure Takeaways, die Hacks zusammenfasst, die aus dem Kontext Freude an Führung und Wirkung zusammengestellt sind. Hallo Sabine.
Ein Ton aus dem Hintergrund, hier ist die Sabine.
Lieber Michael, willkommen. Schön, dass du hier bist. Ich stelle dich mit ein paar Worten vor und habe nicht auf Vollständigkeit geachtet. Also, Dr. Michael Förtsch absolvierte ein Studium der Mathematik und Physik, war am Max-Planck-Institut for the Science of Light angestellt, wechselte in die Industrie, war 3,5 Jahre lang Executive Assistant und Strategieberater bei Peter Leibinger, damals CTO bei Trumpf. Ein Gründungsmythos dieser Zusammenarbeit ist der Satz, du musst dein Unternehmen gründen, ich investiere. Und das aufgrund zweier handschriftlicher Skizzen. So der Mythos. Dieses Unternehmen hieß dann Quant und das führt er seit 7 Jahren. In meinen Fokus kam er nochmal, und das ist dann tatsächlich 3 oder 4 Monate her, als ich von ihm hörte, dass die normalen Computerchips 30 Mal mehr Energie verbrauchen, um eine Rechenleistung zu erbringen, die ein photonenbetriebener Chip, den er herstellen kann, ein 30stel braucht. Das war an diesem Tag, als ich das las, war das the moment of the day. Wir könnten über die Faszination von Technik reden, wollen aber heute eher vermittelt über Technik reden, sondern darüber, wie hat jemand, der offensichtlich viel Freude an Technik hat, an Technologie hat, Freude an Führung und Wirkung von Führung gefunden und entwickelt. Dazu sind wir zusammen. Herzlich willkommen, Michael.
Es freut mich sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Minuten.
Was machst du heute und wofür machst du dich heute verantwortlich in deiner Rolle, in deinem täglichen Tun?
Du hattest es ja schon eingangs gesagt, seit 2018, seitdem, dass ich die Firma Quant, so nennen wir uns mittlerweile, gegründet habe, bin ich der CEO und Geschäftsführer und wir sind inzwischen 100 Quantis groß. Das ist mir ganz wichtig, können wir vielleicht im Laufe noch dazu sagen, warum wir bewusst nicht Mitarbeiter sagen. Und du hattest das ja schon angerissen, bei uns dreht sich das ganze Thema um Datenverarbeitung der Zukunft. Wir wollen es einfach nicht als gegeben hinnehmen, dass beispielsweise das Thema künstliche Intelligenz sich vor allem darüber skalieren lässt, dass wir immer mehr Strom verbrauchen. Die Auswirkungen sehen wir, die werden wir aber auch gesellschaftstechnisch in sehr naher Zukunft spüren. Und zum anderen mal wollen wir der Technologie Chip die nächste Anschlusstechnologie geben. Und das ist einer der Hauptmotivationstreiber, mit der wir schon 2018 losgelaufen sind, nämlich anstatt von Strom Licht einzusetzen und basierend auf Licht eine neue Art des Rechnens zu ermöglichen.
Und wie hat sich deine Führung entwickelt in dieser Phase, in den 7 Jahren oder vielleicht eben auch davor? Wann hast du gemerkt, dass deine Ideen sozusagen Leute binden können?
Du hast, als du meine Vita vorgestellt hast, hast du einen Teilbereich, der vor dem Studium bzw. im Studium kam. Ich bin eigentlich ausgebildeter Lehrer. Das heißt, die Frage führen oder Menschen zu begeistern, ist etwas, was mich, glaube ich, schon seit frühen Phasen meines Lebens umgetrieben hat. Ich glaube, es ist auf der anderen Seite auch gut, dass ich kein Lehrer geworden bin. Ich finde, Lehrer ist ein fantastischer Beruf. Ich bin nur manchmal etwas zu ungeduldig. Das kann man jetzt natürlich auch nochmal zum Thema Führung, kann man das nochmal beleuchten. Das andere ist, ich habe dann während des Studiums und auch während der Promotion festgestellt, dass mein Herz tatsächlich am Erschaffen von Neuem hängt, weniger an dem Existierenden zu lehren. Und die ersten Führungserfahrungen, die sammelt man eigentlich so unbewusst. Man ist dann im Studium dann irgendwann Leiter einer kleineren Gruppe, muss sich überlegen, wie man ein kleines Team orchestriert. Dann durfte ich ja, du hattest es ja erwähnt, 3,5 Jahre auch an der Seite von Peter Leibinger arbeiten. Dort beobachtet man Spitzenmanager im Alltag und überlegt sich, reflektiert auch, wie Menschen von Unternehmen jenseits der 10.000 Personen andere Menschen führen, anleiten, wie sie aber auch ihre Visionen umgesetzt bekommen, indem dass sie vor allem die Möglichkeit nutzen, viele Menschen für ein bestimmtes Thema zu begeistern und alle in die gleiche Richtung entwickeln, arbeiten, verkaufen, was so ein Unternehmen ausmacht, zu bewegen. Und das heißt, ich hatte wahrscheinlich schon eine sehr gute Vorgeschichte, als wir dann 2018 Quant gegründet haben und wir waren 3 Personen, 3 Quantis. Da war das super einfach. Ja, da schmeißt man sich irgendwie die Post-its über den Schreibtisch und damit organisiert man sich als Team. Ich kann sagen, ich habe viel über Führung gelesen und was ich immer sage, man glaubt es nicht, aber es ist wahr, der Führungsstil ändert sich ab 10 Quantis, ab 50 und ab 100. Tatsächlich waren das so ungefähr die Grenzen, wo man seinen Führungsstil, den man dann gelebt hatte eine Zeit lang, nochmal neu überdenken musste, weil man beispielsweise viel mehr Vertrauen und damit aber auch Verantwortung anderen Menschen in seinem Umfeld geben musste und auf die eigentliche Geschicke eines Unternehmens nur noch indirekt einwirken konnte. Das sind spannende Erfahrungen, die vor allem durch die Beobachtung und Reflexion bei mir dann stattgefunden haben.
Was sind denn die Übergänge? Also wie würdest du beschreiben, was der Übergang von 10 auf 50 und 50 auf 100 ist?
Das fängt mit ganz Kleinigkeiten an. Bis 10 Leute sitzen alle in einem Raum. Und wenn man etwas möchte, dann läuft man geschwind, wie man jetzt hier sagen würde, vorbei, also schnell, und bespricht es an Ort und Stelle. Bei 10 sind es dann meistens schon 2 Räume. Das heißt, auf einmal ist etwas Dingliches zwischen den Personen, nämlich eine Tür. Eine Tür ist eine Kommunikationsbarriere. Jetzt muss man sich überlegen, wie erreiche ich im Alltag kommunikativ schnell die jeweilige andere Partei, um sie auf Situationen im Alltag aufmerksam zu machen, damit alle wieder effizient in die gleiche Richtung laufen. Bei 50 war es dann bei uns tatsächlich so, dass wir ein Stockwerk überbrückt haben. Nochmal eine ganz andere Dimension. Das hört sich jetzt so lapidar an, aber auf einmal ist es nicht mehr nur, ich laufe vorbei, sondern ich muss aktiv mehrere Stufen nehmen, um den anderen dann an seinem Arbeitsplatz zu erreichen. Dann kam Corona noch hinzu, wo man sehr stark dann auf die digitalen Medien ausweichen musste. Also wenn man es resümiert, ist es, die effiziente Kommunikation nimmt sehr schnell an Komplexität zu und wird sowohl über die digitale als auch über die physischen Barrieren dann mitdefiniert.
Was ist der Unterschied zwischen einem Quanti und einem Mitarbeitenden?
Ja, Quant, das kann man mal auflösen. Der Name ist ein Akronym und steht für Qualität, Antizipieren, Neugierde und Team. Und wenn man ein Quanti ist, dann hat man den Bewerbungsprozess bei uns tatsächlich erfolgreich durchlaufen, der sehr selektiv ist. Und wir setzen sehr stark auf eigenverantwortliches Arbeiten. Sprich, man trifft sich, ja, ich gebe als Führung und als CEO mitunter schon Ziele vor. Eigentlich möchte ich auch das, dass sie aus dem Team heraus entwickelt werden. Da wiederum muss man manchmal eingreifen. Aber der Weg zum Ziel, der muss im Team gefunden werden. Den kann ich als CEO gar nicht vorgeben, weil dafür ist die technologische Komplexität zu hoch. Niemand auf der Welt versteht im Detail alle Details, die es braucht, um beispielsweise einen unserer Prozessoren zusammenzusetzen. Und dementsprechend braucht man auf der gegenüberliegenden Seite, genau das nicht die gegenüberliegende Seite, man muss sich als ein Team verstehen, bei dem jeder eine spezielle Aufgabe hat, die Gesamtaufgabe aber nur im Team zu lösen ist und jeder für sich selbst aber wiederum verantwortlich ist, die nächsten Schritte mit zu definieren, um das gesamte Ziel zu erreichen. Das heißt, stehen bleiben, wenn gerade nichts zu tun ist, ist halt keine Option. Auch so Sätze wie, this is above my pay grade, gibt es bei uns nicht. Jeder hat eine Meinung, jeder hat eine Sicht auf die Dinge und die ist extrem wichtig, weil nur in dieser Reflexion können wir die beste Entscheidung gemeinsam treffen. Wir haben sogar in den Arbeitsverträgen, bin ich sehr stolz drauf, wir haben offiziell in unseren Arbeitsverträgen juristisch prüfen lassen, dass wir anstatt Mitarbeiter das Wort Quanti einsetzen dürfen.
Was ich gerade bei diesem Rhythmus 10, 50, 100 Mitarbeiter erinnere, es gibt auf der dynamischen Seite auch, also gruppendynamisch gibt es einfach auch Riesenunterschiede. Also es gibt eine Studie, dass mit 7er-Schritten dann plötzlich eine Großgruppe hat eine andere Dynamik und dann eine sehr große Gruppe kann nur funktionieren, wenn sie sich sozusagen auch kleiner macht. Gibt es Vorbilder, die du hattest, die dich, wie du Dinge anschaust oder Dinge bewegen möchtest? Was für Eigenschaften hast du da beobachtet?
Ja, doch, das kann man schon. Also ich gestehe ganz freimütig, dass ich dem Führungsstil auch von einem Peter Leibinger viel abgewinnen konnte, weil er viel über Ziele und Vertrauen in die Menschen gearbeitet hat und arbeitet. Es gab dann aber auch auf der internationalen Ebene immer wieder Firmen, die sich mir oder die mich begeistert haben über ihre wahrgenommene Kultur. Kultur ist ja was sehr breit und umfassendes, aber zumindest so wie die Kultur nach außen erzählt wird, hat mich das sehr begeistert. Eines dieser Firmen ist tatsächlich die Firma Google. Auch die Menschen, die ich aus dieser Firma treffen durfte und heute noch treffe, die haben genau diese Selbstständigkeit, also selbstständige Arbeiten verinnerlicht. Und ich habe dann auch das Buch von Eric Schmidt gelesen, How Google Works. Und auch dort beschreibt Eric Schmidt sehr detailliert, wie man in einem Deep Tech-Umfeld Ziele erreichen kann, ohne dass man jetzt ins Gegenteilige, nämlich ins Micromanagement abrutscht, sondern dass man die jeweiligen Googler, wie sie sich da nennen, bei uns die Quantis, zu selbstreflektierten und selbstbestimmten Kollegen bringt. Vielleicht, wenn ich das mal ergänzen darf, was bei uns ganz spannend ist, wir haben 21 Nationen bei Quant. Das ist sehr, sehr spannend, auch das aus dem Blickwinkel zu sehen, weil was man dann über die Reise hinweg auch feststellt, dass es durchaus auch kulturelle Vorprägungen gibt, wo man merkt, manche sind für dieses selbstbestimmte Arbeiten automatisch irgendwie über die Jahre hinweg erzogen worden, während andere gerade in der Anfangsphase sehr schüchtern kommen, ob sie bestimmte Aufgaben jetzt wirklich dürfen. Und dann merkt man, dass auch sie selbst dann dieses Zutrauen in sich selber erstmal entwickeln müssen, bestimmte Aufgaben jetzt wirklich ohne Rückfrage ausführen zu dürfen und nicht ständig nach Erlaubnis zu bitten.
Kommt da der Lehrer zum Tragen in dir? Also du hast ja eine sehr dialogische Art sozusagen in der Art, wie du sprichst und denkst.
Man sagt mir nach, dass ich auch komplexe Sachverhalte sehr strukturiert darstellen kann. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass der Alltag, je größer die Firma geworden ist, mich immer weiter davon weggebracht hat, tatsächlich selbstdidaktisch tätig zu sein, weil die Aufgaben einfach zu viele geworden sind. Was aber dazu geführt hat, dass die Notwendigkeit ja nicht kleiner geworden ist. Wir haben zum Beispiel bei uns eine Person im Team, die genau diese Verhaltensmuster reflektiert, um sie den Personen wiederzuspiegeln, auch wie gehe ich mit Kritik um. Das ist, dass man gerade in so Deep Tech-Bereichen, wo ja jeder auch eine starke Meinung zu seinem eigenen Handeln hat, dass bei so Dinge begreifbar werden, eine Kritik ist nicht gegen die Person, sondern gegen das Arbeitsergebnis und das muss kritisierbar bleiben. Also auch eine ganz wichtige Lernerfahrung. Und um das aber auch nach wie vor sicherzustellen, wo wir jetzt dann eben schon eine größere Firma geworden sind, dafür habe ich dann speziell auch die Personen in die Firma geholt.
Wie schwer fällt es dir, nicht in die Tiefe zu gehen?
Sehr. Ja, das gestehe ich ganz freimütig heraus. Ich liebe es, wenn immer es mir die Möglichkeit erlaubt, beispielsweise zu uns, zu den Entwicklern zu gehen, sich über den aktuellen Stand informieren zu lassen, gegebenenfalls auch mal so eine richtige Brain-Teasern-Aufgabe nochmal mitzunehmen, sich nochmal zu überlegen, wir sind jetzt schon zum dritten Mal dran gescheitert, eine bestimmte Integration durchzuführen, woran liegt es? Und das macht mir natürlich als technologieaffiner Mensch wahnsinnig viel Spaß. Und das war übrigens auch eine Lernaufgabe. Ich habe das dann partikulär damit gelöst, dass ich Kappen aufgehabt habe. Es gab Situationen, in denen war ich der CEO. Und dann ist es zwar dieselbe Person, aber meine Rolle in dem Moment ist eine ganz andere, da habe ich dann die Tech-Kappe auf und da bin ich einer von allen. Das heißt, man muss mich auch nicht angucken und wenn Michael sagt, links ist richtig, dann ist es gesetzt, sondern Michael sagt links, aber it's to be discussed. So. Und das hat auch eine Zeit gedauert, bis man im Wachstum auch das verstanden hat, dass eine Person wie ich mehrere Rollen auch haben kann und im Zweifelsfall eben jetzt in dieser Rolle gar nicht derjenige ist, der die Entscheidung trifft, sondern sein technologisches Verständnis oder eben seine technologische Meinung kundtut.
Jetzt würde mich mal interessieren, wie viele Kappen du da in deinem Büro liegen hast, aber vielleicht will ich mal auf eine bestimmte Kappe mal schauen, das Thema Innovation. Wenn man wahrscheinlich 100 CEOs fragen würde, würden wahrscheinlich alle sagen, Innovation ist Teil meines Aufgabengebiets. Du machst es wahrscheinlich von Natur aus, weil du auch in einem sehr innovativen Segment bist. Frage also, kann man Innovation lernen?
Nein. Das klingt jetzt eher nüchtern, aber vielleicht, wenn ich darf, gebe ich meine Sichtweise auf Innovation. Innovation ist tatsächlich, ich fand diesen Spruch im Englischen tatsächlich sehr gut, R&D is burning money, innovation is earning money. Das heißt, Firmen, die innovativ sind, sind nicht per Definition diejenigen, die die größte Technologie beinherbergen, sondern das sind die, die aus ihrer Technologie es schaffen, Produkte und damit Umsatz und Arbeitsplätze zu sichern. Und kann man das lernen? Nein, aber man kann sich viele Methoden zulegen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, um innovative Produkte in den Markt zu bringen. Aber am Ende des Tages würde ich, da bin ich jetzt wieder, ja, humanistisches Gymnasium, am Ende des Tages ist eine Produktinnovation Glück, und zwar im Sinne Senecas. Das ist immer dann, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft und die Gelegenheit gibt einem der Markt. Die Gelegenheit zu erkennen, daran kann man arbeiten, da kann man die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Aber man muss auf der anderen Seite R&D und Technologieseite vorbereitet sein. Und dann gibt es leider Gottes in unserer Zeit immer kürzere Korridore, in denen man erfolgreich ein Produkt platziert bekommt, weil irgendein anderer auf der Welt sieht genau die gleiche Chance und wird sie vehement nutzen.
Humanistisches Gymnasium, spielt das heute noch eine Rolle? Ich würde mir wünschen, dass mehr CEOs Seneca in Verbindung bringen können mit ihrer Arbeit, um ehrlich zu sein. Aber sollte ja eine Frage sein. Also es war eher ein Statement. Du hast im Vorgespräch kurz mal diesen Unterschied. Bist du über Sprache gekommen? Das passt ja auch zum humanistischen Gymnasium. Führungskraft ist für dich nicht richtig, weil da sprachlich was drin ist und Mitarbeiter ist auch für dich aus der Sprache kommend an sich kein Begriff, den du so schätzt und trägst. Magst du es nochmal sagen?
Ja, sehr gerne. Also ich finde, dass das Wort Führungskraft, wenn man es sprachlich betrachtet, eben Führung mit Krafteinwirkung ist. Und ich finde, genau das sollte es ja nicht sein. Die Führungskraft sollte nicht die Dominanz gegenüber und deswegen das zweite Wort dem Mitarbeiter ausüben. Weil der Mitarbeiter, der soll ja nicht einfach nur mitarbeiten, sondern der soll gestalten. Oder der darf gestalten, so muss man sagen. Und ich glaube, dass dort insbesondere in dem Innovationskontext. Ich bin aber davon überzeugt, dass dieses Selbstverständnis weit über die Grenzen der Innovationsarbeit hinaus seine Gültigkeit inzwischen hat. Und das hängt damit zusammen, dass die Informationsgeschwindigkeit so rapide angestiegen ist. Ein einzelner Mensch kann die Vielzahl an Informationen, die er an einem Tag verarbeiten muss, um die richtige Entscheidung zu treffen, nicht mehr kontrollieren. Das haben wir uns selber eingebrockt durch breitbandige Ausrollen des Internets, durch die Social-Media-Kanäle. Allein wenn ich mir überlege, auf wie vielen unterschiedlichen Kanälen ich am Tag Informationen erhalte, das ist fast nicht mehr zu kontrollieren. Ich bin darauf angewiesen, dass da Menschen andere Kanäle kontrollieren und gemeinsam wieder die Entscheidungen treffen. Von daher, der Patron steht oben und auf der Brücke und weist jedem den Quadratzentimeter zu, in dem er arbeiten kann. So funktioniert die Welt nicht mehr. Und ich glaube, genau aus dem Grund muss man da auch sprachlich dagegen arbeiten und sagen, es ist nicht mehr die Führungskraft, sondern es ist ich habe da auch kein gutes Wort dafür gefunden.
Das Quantum ist unbestimmt, es ist Teilchen und es ist Welle. Ist diese Ambivalenz Teil sozusagen deines Denkkorridors? Es kann beides sein, es kann mehr sein als das, was ich gerade höre. Wird das Teil sozusagen auch einer Durchlässigkeit im Diskutieren mit deinen Leuten?
Also es schlägt natürlich bei mir ganz viele Rezeptoren an. Auf der einen Seite der Technologierezeptor, auf der anderen Seite der menschliche und soziale Rezeptor. Ich möchte es einfach mal vielleicht so sagen. Ich glaube, das Komplexe beim Thema, bei diesem gemeinschaftlichen Definieren der Zukunft ist ja das, dass wir nicht alle dieselbe Sprache sprechen, selbst wenn wir aus demselben Land sind. Sprache ist im Gegensatz zur Mathematik ja ein sehr frei definierbarer Algorithmus. Zwei Menschen sagen zwei unterschiedliche Sätze und meinen dann doch das Gleiche, aber sie verstehen sich nicht, kennen wir alle. Und ich glaube, dass genau darin die Komplexität in diesem modernen Führungsstil liegt, dass man sich erstmal auf dieselbe Sprache einschwingt, damit es eben genau nicht dazu kommt, was du gerade angesprochen hast. Das Thema in der Quantenphysik ist ja, ist es ein Teilchen oder ist es eine Welle? Es ist aber eigentlich beides und was es entscheidet, ist in der Messung. Das heißt, diese Dualität, die ist eigentlich irrelevant, weil sobald ich hinschaue, entscheidet sich das Teilchen ja für links oder rechts. Das Ganze ist in der Physik ein probabilistischer Prozess, wäre aber im Führungsstil hochgradig schlimm. Besser kann ich es nicht sagen, weil das Führung ist und Richtungsgeben ist ja schon, es sollte ein deterministischer Prozess sein, bei dem man Ende sich sicher ist, dass nicht der Zufall die Entscheidung getroffen hat. Und deswegen gilt es für mich, über Sprache und über angleichende Sprache genau diese Dualität aus dem Entscheidungsraum rauszunehmen.
Was braucht ein Mensch für Fähigkeiten, der sich in dieser Welt, jetzt nicht unbedingt bei euch, aber vielleicht als Beispiel auch bei euch, durchsetzen will? Was würdest du empfehlen einem Menschen?
Also für mich ist es so, dass ein Mensch, und das ist etwas, was ich mir für ganz Deutschland wünsche, dass wir einen Gestaltungswillen wieder entwickeln. Und ich glaube, das ist das, was es auch bei uns in der Firma bedeutet, wer einfach stehen bleibt und wartet, bis er die nächste Aufgabe bekommt und im Zweifelsfall dann auch noch auf den Chef schimpft, der ist einfach bei uns nicht der Richtige. Das kriegt man aber auch relativ schnell raus. Und ich glaube, in einem deutlich größeren Kontext wünsche ich mir tatsächlich sowas auch für größere Teile, vielleicht für ganz Deutschland wieder, dass wir wieder den Mut haben oder das Selbstverständnis besser, dass wir selber gestalten wollen und nicht auf höhere Mächte verweisen, die uns am Handeln hindern. Weil das ist es nicht. Und nur wer die Zukunft wirklich aktiv gestaltet, wird sie auch im positiven Sinne erleben.
Ist vielleicht immer eine schöne Überleitung auch zu unserer Jahresfrage, die demokratische Verantwortung, die wir alle, aber natürlich auch Führungskräfte im Besonderen haben. Du jetzt vielleicht auch noch speziell, weil du in einem Hochtechnologieumfeld arbeitest, was dann ja auch in Richtung für künstliche Intelligenz weiterverwendet werden kann. Und da wissen wir ja momentan auch, dass das ein sehr schwieriges Thema ist im demokratischen Kontext, weil es natürlich auch missbraucht werden kann. Welche Rolle siehst du da als Führungskraft in diesem größeren demokratischen Kontext?
Ja, du sprichst ja ein sehr relevantes Thema an. Spitzentechnologie kann immer für und gegen die Menschheit verwendet werden. Das war so, das ist so und das wird auch zukünftig sein. Ich glaube, was man als Gründer und als Chef von einer zukunftstechnischen Firma machen kann, ist, man kann sich hohen ethischen Standards unterwerfen. Und die kann man kommunizieren und die muss man auch im Zweifelsfall dann durchhalten, wenn es tatsächlich den Umsatz betrifft. Das sowas aufzuschreiben ist immer wahnsinnig schön. Dann sind alle happy und dann kommt das erste Angebot und dann steht man mit einer Frage konfrontiert, mache ich jetzt Geld oder bleibe ich meinen Grundsätzen treu? Und ich glaube, da gehört einfach ein Wort dazu, was mir da immer einfällt, das ist dann die sprichwörtliche Haltung. Es ist eine Haltung, diese Werte dann auch in Krisenzeiten beziehungsweise in kritischen Situationen diesen Werten treu zu bleiben und dann werden wir damit auch erfolgreich sein.
Herzlichen Dank, Michael. Wir holen mal Sabine rein und bin total gespannt, was sie herausgreift und dann hast du das letzte Wort.
Herzlichen Dank euch dreien für dieses spannende Gespräch. Erstmal habe ich gedacht, wie schade für die vielen Kinder, dass du nicht Lehrer geworden bist. Das ist wirklich traurig für viele mathematisch begabte oder unbegabte Menschen. Aber vermutlich ist die Menschheit irgendwann ganz glücklich, dass du dich entschieden hast, eben nicht das Bekannte zu lehren, sondern sich der Forschung stärker zu widmen. Und die Überschrift dazu und auch zu dem, was ich gerade gehört habe, ist: Sprache schafft Wirklichkeit. Für dich ist es wahnsinnig wichtig, dass du deine Wirklichkeit in der Verantwortung als CEO kreierst nach dem, was du für relevant und wirkungsvoll hältst. Allein es zu verankern in Arbeitsverträgen, wegzugehen von dem mitarbeitenden Begriff hin zu den Quantis, wo du dann auch noch entsprechende Kompetenzen mit verbindest und das Ganze einbindest in eine Wertewelt, zeigt, wie ich finde, wunderbar, dass es eben nicht reicht, irgendwelche Dinge, eine Vision an die Wand zu schreiben, sondern du musst ein ganzes System ausarbeiten und ein CEO kann wahnsinnig viel dafür tun, dass von der Vision über das Kreieren der Wertewelt mit Quant und das Teaming, das auch wirklich Wirklichkeit wird. Ich glaube, es hilft sicherlich, dass du weißt, wie Didaktik funktioniert und dass man hochkomplexe Dinge mitunter einfach beschreiben muss, damit viele folgen können und damit vor allen Dingen das gestaltet werden kann, was du als deine Art von Führung beschrieben hast, nämlich eine Richtung zu geben. Eine Richtung kann man nur geben und Menschen laufen nur hinterher, wenn sie sie auch verstanden haben. Und in diesem hochkomplexen wissenschaftlichen Bereich ist das sicherlich ein Schlüssel, viele Sprachen, viele Kulturen und somit eben deine Quantis zu versammeln und ihnen auch Verantwortung zu übertragen. Du hast gesagt, niemand versteht alles. Damit ist Team mehr als dieser übliche Modebegriff. Es ist die schiere Notwendigkeit. Und dafür zu sorgen, dass das, was du gelernt hast von deinen Vorbildern, nämlich mit Zielen und Vertrauen in Menschen zu agieren, du eben sehr viele ermutigst, Zutrauen zu sich selber zu finden. Du hast dir selber in deinem Leben Vorbilder genommen, du hast Bücher gelesen, du hast Vergleiche zu anderen Firmen gezogen. Und das finde ich auch für unsere Hörerinnen und Hörer schön, denn auch wenn man manches nicht lernen kann, was wir hier mitbekommen haben, dass man Innovationen nicht lernen kann, aber über Führung kann man eine Menge lesen, über Organisationsentwicklung eine Menge gestalten. Und das sollte Ermutigung auch für Hörerinnen und Hörer sein, wirklich sich schlau zu machen, offen zu bleiben, neugierig zu sein, Dinge zu lesen, um dann etwas hinzukriegen, was du vorhin beschrieben hast mit Innovation ist auf der einen Seite zwar Glück, aber auf der anderen Seite eben die Mega-Vorbereitung, die dann auf die richtige Gelegenheit trifft. Also insofern, ich freue mich, dass du den Blick hast, für dich ethische Standards definiert zu haben, dass du den Unterschied siehst zwischen dem Geld oder dem Grundsatz und für dich deine Richtung gefunden hast. Und das wird sicherlich deine Mannschaft stolz machen, das wird deine Firma weiterbringen und dich hoffentlich auch persönlich auf deinem Weg weiter begleiten. Insofern herzlichen Dank für diese tolle Runde und ich gebe zurück an euch drei. Zunächst mal an Hans-Joachim wieder.
Wie zu Beginn gesagt, das letzte Wort hast du, Michael.
Ihr habt mich ja hier dankenswerterweise eingeladen, um jungen Menschen auch eine Geschichte zu erzählen. Und ich habe eins, was ich noch gerne loswerden möchte. Einfach mal loslegen und nicht so viel Gedanken drüber machen. Das Rausfinden macht mindestens so viel Spaß, wie dann am Ende auch die Erfolge einzusammeln. Von daher machen.
Das war der Spellcast. Lead long and prosper. Mit Sabine Schmidtroth, Achim Blöckebaum und Hans-Joachim Spreng. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.